Mal eine simple Frage. Was macht uns Menschen aus? Meistens denkt man spontan an unsere großen Gehirne oder unsere Sprachfertigkeit oder diese Sache mit den opponierbaren Daumen. Und das spielt auch alles eine große Rolle laut der Wissenschaft. Aber, wie der Titel dieser Blinks ja schon vermuten lässt, gibt es noch einen weiteren Faktor, der uns zutiefst menschlich macht. Die Art und Weise, wie wir gehen. Nämlich aufrecht und auf zwei Beinen. Sie macht uns als Spezies einzigartig. Dieser außergewöhnlichen Fähigkeit verdanken wir, dass wir Menschen zu dem Wesen wurden, was wir sind. Doch der moderne Mensch ist lauffaul geworden. Anstatt zu Fuß zu gehen, bewegt er sich lieber mit dem Auto zwischen Bett, Arbeitsplatz und Sofa hin und her. Das muss sich ändern. Ich bin Laura von Blinkist. Ich führe dich heute durch die Blinks zum Buch Das Glück des Gehens von Shane O'Mara, Neurowissenschaftler und Professor für experimentelle Hirnforschung. Ich werde in den nächsten 15 bis 20 Minuten darüber reden, warum zu Fuß zu gehen aus wissenschaftlicher Sicht das Beste ist, das man für Körper und Geist tun kann. Und ich werde auch erklären, was dabei alles in unserem Gehirn abläuft. Vielleicht hast du ja Lust, die Blinks runterzuladen und dich passend zum Thema zu einem Spaziergang an der frischen Luft aufzuraffen. Falls nicht, ist auch okay. Los geht's! Wir haben 6 Blinks vor uns, in denen es ausschließlich ums Gehen geht. Aber um über diese menschliche Fortbewegung zu sprechen, die ziemlich banal wirkt, aber ziemlich aufregende Effekte hat, versprochen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Fangen wir mal mit einem anderen Lebewesen an, der einfachen Seescheide. In ihren frühen Entwicklungsstadien flitzt eine junge Seescheide auf der Suche nach Nahrung in den Felsbecken der Meere auf und ab. Um diese Bewegung überhaupt möglich zu machen, entwickelt sie Folgendes: ein Auge, ein Gehirn und ein Rückenmark. Doch dann irgendwann macht jede Seescheide eine riesige Veränderung durch. Sie entscheidet sich für einen Felsen, klammert sich daran fest und bewegt sich nie wieder. Sie sitzt da fest an Ort und Stelle. Und am Ende verspeist sie alles. Ja, richtig gehört. Sie isst ihr Gehirn, ihr Auge und ihr Rückenmark. Und warum? Naja, sie hat dafür einfach keine Verwendung mehr. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weil die Seescheide uns folgende einfache Lektion erteilt. Wenn du dich nicht bewegst, kannst du im wahrsten Sinne des Wortes auch genauso gut dein Gehirn aufessen. Gut, Menschen sind natürlich nicht ganz dasselbe wie Seescheiden. Aber die beiden Spezies sind sich näher, als du vielleicht glaubst. Wie so oft bei Meeresbewohnern und Säugetieren, die an Land leben. Entwicklungsbiologen haben kürzlich die Gene von 2 scheinbar völlig unterschiedlichen Arten verglichen. Die Gene von einem kleinen Rochen, also einem Fisch, und die Gene einer Maus. Dabei stellte sich heraus, dass beide viele Gene teilen, die für die Fortbewegung von Bedeutung sind. Die gemeinsamen Gene steuern die Wirbelsäule, die Anordnung der Gliedmaßen oder Flossen und die nahegelegenen Muskeln und Nerven. Die Forschung hat außerdem bewiesen, dass das genetische Material, das mit dem Bewegungsablauf des Laufens zu tun hat, in der Evolutionsgeschichte so weit zurückreicht, dass es sich hauptsächlich unter Wasser entwickelt hat. Obwohl wir so viel mit unseren Vorfahren gemeinsam haben, ist und bleibt das menschliche Gehen einzigartig. Selbst Affen, unsere nächsten Verwandten, benutzen zur Fortbewegung in der Regel alle 4 Gliedmaßen. Also warum haben wir einen aufrechten Gang entwickelt? Tja, unsere Methode, auf 2 Beinen zu gehen, ist einfach besonders effizient. Wir können größere Entfernungen zurücklegen und dabei praktischerweise noch zusätzlich Kinder, Waffen oder Nahrung transportieren. Der Nachteil? Das Gehen auf 2 Beinen ist anstrengend und schwer zu lernen. Ein kleines Kind, das gehen lernt, macht pro Stunde durchschnittlich 2.368 Schritte und fällt dabei 17 Mal auf die Nase. Dass wir Menschen diese komplexe Aufgabe überhaupt meistern, haben wir unserem Gehirn zu verdanken. Roboter beißen sich bis heute noch an der Kunst die Zähne aus, genau wie ein Mensch zu laufen. Eine Sache, die unser Hirn besonders gut kann, ist nämlich das Gleichgewicht zu halten. Es führt ständig Berechnungen durch, um unsere Position zu kalibrieren. Dabei versucht es, die Linie zwischen Augenwinkel und Gehörgang immer parallel zum Boden zu halten. Oder anders gesagt, Gehen sieht einfach aus, erfordert aber einiges an Gehirnleistung. Das Rückenmark kontrolliert dabei die zentralen Mustergeneratoren, die für die rhythmischen Muster im Körper zuständig sind. Diese Rhythmik brauchen wir zum Beispiel für Atmung oder Herzschlag, aber eben auch für unseren aufrechten Gang. Also logisch, Das Rückenmark ist und bleibt wichtig. Du erinnerst dich, die erwachsene Seescheide frisst ihr eigenes Rückenmark, sobald sie sich an einem Felsen festgesaugt hat. Wir Menschen nutzen Rückenmark und Hirn, um uns gehend durch die Welt zu bewegen und nicht das ganze Leben an einem Felsen kleben zu müssen. Okay, lass uns nochmal rekapitulieren. Gehen ist Höchstleistung fürs Hirn. Denn es ist nicht nur die Mechanik des Gehens allein, die die Gehirnleistung erfordert. Das Hirn muss auch erstmal austüfteln, in welche Richtung wir überhaupt gehen sollen. Dass das nicht immer einfach ist, erfuhren Shane O'Mara am eigenen Leibe. Nämlich als er vor einigen Jahren, noch weit vor der Zeit von GPS und Smartphones, vom Londoner Stadtviertel Highgate im Norden der Stadt bis ins südlich gelegene Streatham nach Hause laufen musste. Ohne Stadtplan musste er durch viele Stadtteile, die er überhaupt nicht kannte. Trotzdem fand er den Heimweg. Und vermutlich würdest du ihn auch finden. Also wie hat er das geschafft? Naja, er vertraute einfach seiner inneren Brieftaube. Diese Fähigkeit, sich wie eine Brieftaube instinktiv in die richtige Richtung auf ein Ziel zuzubewegen, nennt man auch Pfadintegration. Die Pfadintegration ist ein angeborener Orientierungssinn, der auch unabhängig von visuellen Hinweisen funktioniert. Mehrere Studien haben gezeigt, dass unsere Sehkraft für unser räumliches Vorstellungsvermögen nur eine kleine Rolle spielt. Wenn man das testet, also das Vorstellungsvermögen, erzielen Menschen mit verbundenen Augen und Menschen mit Sehbehinderungen zum Beispiel ähnliche Ergebnisse wie Menschen, die gut sehen können. Der Neurowissenschaftler John O'Keefe hat ziemlich viel darüber herausgefunden, wie das Gehirn unseren Standort bestimmt. Er entdeckte Folgendes: Wenn Ratten an einen bekannten Ort wandern, werden bestimmte Zellen im Hippocampus ihres Gehirns aktiviert. Begeben sie sich hingegen an einen unbekannten Ort, feuern die Zellen nicht mehr. Diese Zellen werden auch Ortszellen genannt. Die hat auch der Mensch und sie arbeiten am effektivsten, wenn wir gehen. Im Gehirn gibt es noch mehr faszinierende Zellarten, mit deren Hilfe wir uns in der Welt zurechtfinden. Kopfrichtungszellen zum Beispiel. Die sind unser innerer Kompass. Und es gibt Zellen, die auf nahegelegene Objekte reagieren. O'Mara selbst hat sich mit den sogenannten Perimeterzellen beschäftigt. Sie reagieren auf die physischen Grenzen in unserer unmittelbaren Umgebung. Alles in allem hat das Gehirn mehr oder weniger sein eigenes GPS-Netzwerk, das ständig aktualisiert wird. Damit es dabei nicht gestört wird, muss die Umgebung stimmen. Stell dir einen lauen Abend an der italienischen Küste vor. Du beobachtest das abendliche Treiben unter freiem Himmel. Es riecht nach salziger, feuchter Luft. Die Grillen zirpen, in der Ferne leises Gelächter und Gebrabbel. Du siehst Einheimische, die eine sogenannte Passeggiata machen. Ein Spaziergang durch die Nachbarschaft, bei dem sie mit Freunden und Nachbarn plaudern. So ein Spaziergang ist ein wunderbar geselliger und ruhiger Ausklang eines langen Tages. Ein Moment der Ruhe in den Tagesablauf einzubauen, ist wichtig in unserem engen und hektischen Alltag. Aber unsere Städte machen es uns nicht gerade leicht. Dabei lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten und urbanen Gebieten. Tendenz steigend. Bis 2050 wird das wahrscheinlich sogar auf 80% oder 90% ansteigen. Und wie kommen jetzt all diese Leute zu ihrer Passeggiata? Was wir wirklich brauchen, sind fußgängerfreundliche Innenstädte. Bisher haben sich Stadtplaner als Reaktion auf den Bevölkerungszuwachs in Städten aber eher um den ungestörten Verkehrsfluss durch die Städte gekümmert. Die Fußgänger haben sie leider etwas stiefmütterlich behandelt. Aber was macht eine Stadt überhaupt fußgängerfreundlich? Also, erstens müssen Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie Geschäfte und Schulen fußläufig erreichbar sein. Klar. Dann müssen natürlich die Spazier- und Flaniermöglichkeiten in der Stadt von hoher Qualität sein. Heißt im Klartext, sie müssen bequem, sicher und interessant sein. Die Straßen sollten ansprechend gestaltet sein, fast wie ein gemütliches, dekoriertes Wohnzimmer. Am besten wäre es, wenn Stadtplaner sich für ihre Arbeit das Akronym EASE, also geschrieben E-A-S-E, zu Herzen nehmen. Das E dabei steht für easy, also einfach. Das A für accessible, also zugänglich. Das S für safe, also sicher. Und das E für enjoyable, sprich angenehm. Und natürlich muss es genügend Grünflächen geben, die wie eine Oase in der Stadt zum Spazierengehen einladen und nicht nur aus ein paar Hecken bestehen. Ein paar Beispiele sind der Hyde Park in London, der Central Park in New York oder der Cobham Park in Bangalore. Was viele auch vergessen ist, dass eine fußgängerfreundliche Stadt auch an die älteren Herrschaften denken muss. Zum Beispiel Straßenkreuzungen müssen so gestaltet sein, dass ältere Menschen sie stressfrei überqueren können. All diese Dinge klingen vielleicht für manche eher nach optionalem Luxus als nach unverzichtbaren Prioritäten. Wie wichtig kann ästhetisch ansprechendes Gehen schon sein, oder? Aber die Vorteile einer fußgängerfreundlichen Stadt sind enorm, nicht nur für die Hobbyspazierer. Wenn Menschen leicht zu Geschäften und Büros kommen, führt das statistisch gesehen zu mehr wirtschaftlicher Aktivität. Einige Ökonomen haben auch bewiesen, dass es zwischen der Zeit, die man im Auto verbringt, und wirtschaftlicher Produktivität einen negativen Zusammenhang gibt. Sprich, es ist auch aus der Sicht der Politik und Wirtschaft wichtiger denn je, dass unsere Städte zum Zu-Fuß-Gehen gemacht sind. Mit einer vernünftigen Stadtplanung, die die Vorteile vom Gehen berücksichtigt, muss die Passeggiata keine ausschließlich italienische Vergnügung bleiben. Allerdings müssten dann anstelle von Stadtplanern und Architekten vielleicht eher Psychologen und Neurowissenschaftler Städte planen. Sie wissen vermutlich mehr darüber, wie man aus einer Großstadtwüste einen Ort macht, an dem es Menschen gut geht. Wirklich gut. Apropos, den Zusammenhang von Psyche und zu Fuß gehen gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Man kennt das ja. Wenn man an einem langen Tag irgendwo drin gesessen hat, ob jetzt zu Hause oder am Arbeitsplatz, fühlt man sich ziemlich mürrisch. Und die Wissenschaft bestätigt, ja, Bewegungsmangel wirkt sich in der Tat auf die Persönlichkeit aus. Wenn man weniger körperlich aktiv ist, führt das nachweislich zu weniger Extrovertiertheit, zu weniger Offenheit und sozialer Verträglichkeit. Warum diese Persönlichkeitsveränderungen genau entstehen, kann die Wissenschaft noch nicht abschließend beantworten. Aber natürlich fällt einem, wenn man die Blinks hier hört, direkt eine Lösung ein, die diesen Trend mit Leichtigkeit umkehren könnte. Du hast es vermutlich erraten. Gehen. Schon der altgriechische Arzt Hippokrates wusste, dass Gehen die beste Medizin ist. Vermutlich würde er diejenigen unter uns ermahnen, die den ganzen Tag zu Hause oder in Büros hocken. Denn wir gehen immer weniger raus. Einer US-Studie zufolge verbringen die meisten Menschen durchschnittlich 87% ihrer Zeit drin. Meistens nicht gehend. Auch wenn solche Dinge natürlich schwer messbar sind, gibt es in der Forschung Hinweise darauf, dass Bewegung an der frischen Luft wichtiger für unsere psychische Gesundheit ist, als wir es eh schon vermutet haben. Laut einer Studie könnte zum Beispiel die Depressionsrate in der Zukunft um etwa 12% gesenkt werden, wenn jeder Mensch auch nur eine Stunde pro Woche mit körperlicher Aktivität verbringen würde. Gehen und andere Bewegungsarten haben auch positive Auswirkungen auf die Gehirnfunktion, weil sie die Produktion neuer Gehirnzellen fördern. Die wiederum sind wichtig für unser Gedächtnis und unsere Lernfähigkeit. Noch dazu hat das Gehen einen positiven Effekt auf unsere Muskulatur. Ich finde, der Satz "Use it or lose it" fasst es ganz gut zusammen. Der Körper macht sich einfach nicht die Mühe, Muskeln zu erhalten, die er nicht regelmäßig benutzt. Warum das jetzt unbedingt draußen an der frischen Luft und nicht etwa bequem auf dem Hometrainer im Hobbykeller stattfinden kann, erkläre ich mal mit einer Studie, die im kanadischen Ottawa durchgeführt wurde. In dieser Studie wurden Probanden gebeten, eine bestimmte Strecke zu gehen, und zwar auf jeweils unterschiedlichen Wegen. Also, manche gingen am Flussufer entlang, die anderen durch einen Tunnel. Nach dem Spaziergang wurden alle gebeten, ihre Stimmung zu bewerten. Keine Überraschung, diejenigen, die draußen gelaufen waren, schnitten dabei deutlich besser ab. Also, ob du neue Gehirnzellen aufbauen, deine Muskeln stimulieren oder dich einfach nur besser fühlen willst, die Lösung ist dieselbe. Gönn dir einen Spaziergang, am besten im Freien. Je grüner, desto besser. Ach und übrigens, es könnte dir auch ganz nebenbei zu einem Geniestreich verhelfen, wie du in der kleinen Geschichte im nächsten Blink hören wirst. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1843 in Irland. Genauer gesagt in einer kleinen Schreibstube am Rand von Dublin. Sir William Rowan Hamilton, der irische Mathematiker, tüftelt seit Monaten intensiv auf dem Gebiet der komplexen Zahlen herum. Er forscht und rechnet und dreht und wendet, aber er kommt nicht weiter. Hamilton legt die vollgekritzelten Papiere weg und macht sich auf einen seiner regelmäßigen Spaziergänge zur Arbeit. Man muss wissen, er geht täglich zu Fuß. Und damit meine ich, dass er 2 Stunden unterwegs ist, um das Dubliner Stadtzentrum zu erreichen. Er nimmt den Weg entlang des Royal Canals und lässt sich den Wind um die Nase pusten. Und da kommt sie ihm, die zündende Idee. Dank seinem ausgedehnten Fußmarsch ist ihm gelungen, was er weder in seiner Schreibstube noch am Forschungsinstitut geschafft hatte. Hamilton hat die Quaternionen entdeckt, eine Erweiterung der komplexen Zahlen, auch Hamilton-Zahlen genannt. Hamilton zückt sein Taschenmesser und ritzt die Formel in die Brücke, auf der er gerade steht. Es ist ein Moment, der Geschichte schreibt. Die Formel ist auch heute noch immer grundlegend für das Studium der komplexen Zahlen im dreidimensionalen Raum. Und ihre Entdeckung ist ganz allein dem Gen zu verdanken, weil es kreative Energie freisetzt. Natürlich hat das Gen nicht nur Mathematiker inspiriert, sondern kreative Köpfe aller Art. Der Schriftsteller Henry David Thoreau hat mal gesagt: In dem Moment, in dem sich meine Beine zu bewegen beginnen, beginnen meine Gedanken zu fließen. Und auch Friedrich Nietzsche fand, nur die ergangenen Gedanken haben Wert. Aber warum ist Gen so anregend, wissenschaftlich gesehen? Die Antwort liegt mal wieder in unserem Gehirn. Dein Gehirn hat zwei Modi, einen aktiven Modus und einen Standardmodus. Wenn dein Gehirn im aktiven Modus ist, konzentriert es sich auf eine ganz bestimmte Aufgabe, wie zum Beispiel etwas zu zählen. Im Standardmodus kann dein Gehirn dagegen frei umherschweifen, erforschen und Erinnerungen verarbeiten. Standardmodus klingt übrigens öder, als der Modus tatsächlich ist. Sagen wir mal, er ist wichtig, um dein Gehirn in Ordnung und dein Denken scharf zu halten. Und das ist wiederum immens wichtig, um kreativ zu sein. Es ist erwiesen, dass Kreativität dann entsteht, wenn die beiden Denkmodi gleichzeitig auftreten. Und Gen regt das Gehirn zu genau dieser Leistung an. Gen, oder genauer gesagt räumliche Navigation, stimuliert nämlich den Teil des Gehirns um den Hippocampus herum, der auch dein Gedächtnis aktiv hält. Bei nicht kreativen Problemen wie normalen mathematischen Berechnungen ist Gen vielleicht keine große Hilfe. Aber bei kreativen Problemlösungen wie dem Erfinden einer neuen mathematischen Formel umso mehr. Man kann den Gen-Modus auch als aktives Nichtstun bezeichnen. Wenn wir gehen, lassen wir den Geist frei wandern, sind aber gleichzeitig hochkonzentriert. Wahrscheinlich hast du schon mal gehört, dass man über eine schwierige Frage schlafen soll. Aber warum versuchst du es nicht auch mal mit darüber gehen? Wenn du das nächste Mal ein schwieriges berufliches Problem zu lösen hast, probier es doch mal aus. Und wenn es eher ein Problem privater Natur ist, mit einer Person, die dir nahesteht zum Beispiel, nimm sie einfach mit. So. Wir haben unseren letzten Blink erreicht und beschäftigen uns hier nochmal mit dem sozialen Aspekt des Gens, den ich im letzten Blink kurz angeschnitten habe. So ein Spaziergang allein, bei dem man die Gedanken einsam umherschweifen lässt, ist schon reizvoll, aber nicht jeder Mensch ist im wahrsten Sinne des Wortes gern Einzelgänger. Und das muss auch nicht sein. Gen hat eine tief soziale Komponente. Oder, wie Mark Twain mal gesagt hat, das höchste Vergnügen beim Gen kommt aus dem Gespräch. Für Twains poetische Aussage gibt es inzwischen wissenschaftliche Belege. Eine Studie fand zum Beispiel heraus, dass ältere Menschen, die etwa 150 Minuten pro Woche zu Fuß gehen, sozial aktiver sind als Senioren, die weniger zu Fuß gehen. Und sie erfreuen sich auch eines größeren seelischen Wohlbefindens. Wenn wir uns die Sozialentwicklung von Kleinkindern angucken, sehen wir einen ähnlichen Zusammenhang. Sobald sie laufen können, spielen und sprechen sie viel mehr. Kommen wir kurz mal zu meiner Lieblingsbeobachtung in Bezug auf Gen als soziales Phänomen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dazu neigst, deine Schritte mit denen deiner Mitwanderer zu synchronisieren? Vor allem beim Gehen in einer größeren Gruppe. Alle sind irgendwann im Gleichschritt. Dass wir das ganz natürlich machen, basiert auf einem hochkomplexen Hirnprozess, bei dem es darum geht, vorherzusagen, was der Rest der Gruppe als nächstes tun wird. Das ist übrigens auch eine menschliche Fähigkeit, die Roboter noch nicht gemeistert haben. Wir Menschen machen das, weil es ein Hochgefühl in uns hervorruft, Teil einer größeren Gruppe zu sein. Was Sinn ergibt, weil der Mensch ja ein soziales Tier ist, das auch besser in Gruppen überlebt. Na, jedenfalls ist das auch der Grund, weshalb bei einer Demonstration mitzulaufen oder ein Rockkonzert zu besuchen zumindest kurzfristig einen positiven mentalen Effekt hat. Übrigens, der soziale Aspekt des Gens zeigt sich kurioserweise sogar, wenn wir allein unterwegs sind. Bei Solowanderungen, auf Pilgerreisen zum Beispiel. Man unternimmt sie zwar meistens allein, aber trotzdem empfindet man ein tiefes Gefühl der Solidarität mit den anderen Pilgerern, die aus den gleichen Gründen aufgebrochen sind. Es ist ja auch Brauch, immer andere Wanderer zu grüßen, obwohl man sie gar nicht kennt. Aber auch in der Stadt bei einem Spaziergang wird man von den Menschen und Menschenmengen geprägt, denen man unterwegs begegnet. Vorausgesetzt natürlich, man läuft nicht mit Scheuklappen durch die Gegend. Also nochmal. Es ist höchste Zeit, dass wir Menschen unserer Fähigkeit zu gehen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Sorg dafür, dass du aus dem Haus kommst, Muskeln und Gehirn stimulierst, um so die geistigen und körperlichen Früchte des Gens zu ernten. Aber nicht nur wir einzelne Menschen sind gefragt. Auch Politiker, Stadtplaner und das Gesundheitswesen müssen etwas tun, damit vor allem unsere Städte ihre Bewohner zum Spazierengehen anregen. Gehen ist ein zentraler Teil unserer Menschlichkeit. Und, wie wir gesehen haben, tut es uns gut zu gehen. Viel mehr sogar, als viele sich vorstellen können. Fassen wir mal kurz zusammen, was wir in den Blinks zu Das Glück des Gehens von Shane O'Mara besprochen haben. Erstens, Gehen ist in vielerlei Hinsicht hervorragend für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Und zwar nicht nur, weil wir das als nett empfinden, sondern weil die Wissenschaft das bewiesen hat. Denn der aufrechte Gang wird von einem komplexen neuronalen Prozess gesteuert, der unsere Stimmung, unsere Kreativität und Kontaktfreudigkeit steigert. Wir alle, einschließlich Stadtplanerinnen und Stadtplanern, sollten uns die Vorzüge des Gehens viel häufiger bewusst machen. Zweitens, Probleme lassen sich kreativer lösen, wenn man geht. Denk an unseren irischen Mathematiker. Wenn du also das nächste Mal einen genialen Gedankenblitz brauchst, geh 2 Stunden am Kanal spazieren. Egal, ob es sich um einen schwierigen Kunden handelt oder einen Freund, der einen Rat braucht, oder ein super kompliziertes mathematisches Problem. Kann ja sein. Ach übrigens, hier ist noch ein ganz lustiger Fakt zu Hamilton. In Gedenken an seinen bahnbrechenden Spaziergang damals veranstalten Mathematiker jedes Jahr am 16. Oktober den Hamilton Walk entlang der legendären Spazierstrecke. So, das war's von mir, Laura. Ich hoffe, dass ich auch dir ein bisschen Spazier-, Flanier- oder Wanderlust machen konnte. Ich gehe auf jeden Fall jetzt ein bisschen raus an die Luft, um die ganzen Infos abzuspeichern. Bis bald.